ist eigentlich der Unterschied zwischen Hanf und Cannabis?
Gar keiner. Cannabis ist quasi der biologische Name für Hanf.
Dann habe ich jetzt gerade schon erwähnt, dass der Deutsche Hanfverband als Interessenvertretung der Hanfbewegung in Deutschland auftritt. Welche konkreten Forderungen stellt ihr denn als Hanfverband an die Politik?
Na, unser Hauptziel ist die Legalisierung von Cannabis auch als Genussmittel. Und da kann man vielleicht im Volksmund tatsächlich den Unterschied machen, dass unter Cannabis normalerweise das Rauschmittel verstanden wird und unter Hanf der Industriehanf, der ja auch ein ökologischer Biorohstoff ist, mit wenig THC drin, nicht im Rausch geeignet. Das ist natürlich auch Thema für uns, aber eher nebenbei. Also wir sehen uns tatsächlich als Bürgerrechtsbewegung, um diese ganze Kriminalisierung von harmlosen Menschen zu beenden, ja, die sich einfach nur entschieden haben, statt Alkohol zu trinken, lieber mal Hanf zu rauchen.
Nun würde ich gerne mit Ihnen noch einmal nach Portugal blicken. In Portugal gibt es ja seit Jahren eine der liberalsten Drogengesetze in Europa und auch weltweit. Konsumentinnen dürfen alle Drogen in geringen Mengen mit sich führen und auch konsumieren. Größere Mengen werden jedoch strafrechtlich verfolgt. Eine Legalisierung ist dieses Modell also nicht ganz und es entspricht eher einer Entkriminalisierung. Was würden Sie als Vertreter vom Hanfverband für Deutschland diesbezüglich fordern, vielleicht auch eben mit Bezügen auf die Gesetze, die in Portugal gelten?
Na, was in Portugal spannend ist, ist ja vor allen Dingen, dass die über Hanf hinausgehen. Das finde ich schon auch eine erfrischende grundsätzliche Sicht auf die Dinge, weil ich auch die Verfolgung von Konsumenten anderer Drogen jetzt nicht besonders sinnvoll finde. Aber wenn es jetzt um Hanf geht und aus Sicht des Hanfverbands ist Portugal dann nicht unbedingt die erste Adresse, wo man hinguckt, sondern dann tatsächlich schon auch in die Staaten, wo ja tatsächlich Cannabis schon legal ist. Also Kanada, Uruguay und die verschiedenen US-Staaten, wo wir uns die besten Elemente rauspicken können sozusagen. Portugal ist wiederum für diejenigen immer ein Verweis wert, die in Deutschland eben nicht Cannabis legalisieren wollen, sondern da Kompromisslinien aufmachen im Sinne von, wir entkriminalisieren die Konsumenten. Wir stufen den Besitz geringer Mengen zum Eigenverbrauch herab von der Straftat zur Ordnungswidrigkeit. Das ist SPD-Position, nicht Legalisierung. Die wollen erstmal nur entkriminalisieren und sie wollen kommunale Modellprojekte zulassen, dass die so im kleinen Rahmen wissenschaftlich erproben können, wie die Cannabisabgabe an Erwachsene wirkt. Also insofern ist Portugal da eher für unsere Gegner sozusagen ein Referenzmodell, weil damit dann eben auch gleichzeitig verlangt wird oder gefordert wird, dass Bußgelder auf den Besitz von Cannabis erhoben werden, dann eben keine Geldstrafe mehr, aber Bußgelder, was für manche Leute sogar teurer werden könnte als vorher, weil die Einstellung eines Strafverfahrens eben auch nichts kostet. Und Portugal verknüpft im Prinzip diese Entkriminalisierung mit einer Art Zwangsberatung, dass also zumindest einmal die Probanden da auftreten müssen vor so einem Gremium von Fachleuten, um mal zumindest Hilfe angeboten zu bekommen, ja, und zu checken, hat derjenige überhaupt ein Problem. Viele Drogenkonsumenten sind ja gar nicht abhängig. Und das wollen die dann eben in Deutschland auf Cannabis übertragen, wo eben ganz klar ist, Portugal, da geht es um alle Drogen, da geht es darum, wie gehe ich mit Heroinkonsumenten um. Und diese ganzen Auflagen inklusive Zwangsberatung für den Wald- und Wiesen-Cannabiskonsumenten halte ich für völlig übertrieben.
Was spricht denn jeweils für eine Legalisierung beziehungsweise was spricht für eine Entkriminalisierung? Und was sind starke Argumente für das eine oder eben das andere?
Also die Entkriminalisierung ist quasi nur ein Teil der Geschichte, wo es wirklich nur darum geht zu sagen, okay, die Konsumenten selber haben jetzt kein moralisches Unrecht getan, ja, die rauchen halt Hanf, die tun keinem was, da gibt es keine Fremdschädigung, deswegen wollen wir die aus der ganzen Verfolgung rausnehmen, ja, da sind wir natürlich auch dafür, ja, da sind wir jetzt nicht dagegen, logischerweise, aber es geht uns nicht weit genug, weil das Verbot von Cannabis und die ganze Prohibition eine Menge zusätzliche Probleme noch mit sich bringt, die man mit einer Entkriminalisierung nicht lösen kann. Da ist zum Beispiel die Förderung von organisierter Kriminalität. Wir haben jetzt mehrere hundert Tonnen Cannabis in Deutschland, die verbraucht werden. Das sind Milliardenumsätze. Die gibt man quasi exklusiv am illegalen Schwarzmarkt, wo dann eben auch organisierte Kriminelle von profitieren. Nicht nur, aber die sind da eben auch unterwegs und verdienen eine Menge Geld damit. Und die völlige Abwesenheit von irgendwelchen Kontrollinstrumenten sorgt eben auch dafür, dass das Zeug, was da gehandelt wird, unnötig gefährlich ist. Da sind Streckmittel drin, da sind teilweise Schimmel- und Pestizidspuren mit drin oder künstliche Cannabinoide, noch schlimmer, die aus dem Labor kommen, die viel wirksamer sind als THC und den Konsumenten damit untergejubelt werden. Das ist also teilweise eine richtig gefährliche Sache und Legalisierung heißt nichts anderes als Regulierung. Dass man eben Regeln einführt für einen jetzt völlig freien Markt und sagt, okay, Ihr dürft es verkaufen, aber ihr kriegt eine Lizenz und ihr verliert die wieder, wenn ihr euch nicht an die Regeln haltet. Deswegen denke ich, dass das auch für die gesamte Gesellschaft Vorteile hat, inklusive der Steuereinnahmen, die ja auch dann möglich sind. Und die Repressionskosten, die wegfallen. Gerade jetzt können wir vielleicht ein bisschen Geld gebrauchen mit unseren Corona-Schuldenbergen. Und die neue Koalition, die jetzt da verhandelt, die kann auch ein bisschen Geld gebrauchen. Insofern gibt es Gewinne auf allen Seiten und ich sehe eigentlich gar kein vernünftiges Argument gegen die Legalisierung.
Was glauben Sie, wenn so eine Ampelkoalition, würde die eine Legalisierung durchgesetzt bekommen?
Die Chancen dafür standen jedenfalls nie so gut wie heute. Ich mache das ja jetzt schon mal 20 Jahre hauptberuflich, diesen ganzen Kampf gegen die Prohibition. Und ich war noch nie so nah dran wie jetzt. Die SPD ist ja davon auch gar nicht so weit entfernt. Und die hat jetzt mittlerweile auch einen großen programmatischen Schritt getan. Das hat sehr lange gedauert. Aber vorher haben die ja auch den Status quo unterstützt und das eben mit Rekordzahlen von Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten jedes Jahr immer mehr Repression. Und jetzt haben die im Prinzip umgeschwenkt und haben eben diese Herabstufung zur Ordnungswidrigkeit im Programm und eben auch die kommunalen Modellprojekte. Das heißt, die wollen perspektivisch irgendwie auch Richtung Legalisierung. Die wollen nur nicht so schnell machen wie Grüne und FDP, die ja sofort legalisieren wollen. Und die SPD sagt, sie wollen erstmal diese Modellprojekte davor schalten und dann danach weiter gucken, was sind denn die richtigen Bedingungen und so. Ne? Aber die sind nicht weit weg davon. Insofern haben wir zwei Parteien da sitzen bei den Verhandlungen, die 100% legalisieren wollen und das auch relativ hoch auf der Agenda haben. Und eine, die nicht weit davon weg ist. Ja, also das könnte tatsächlich sein, dass die jetzt Cannabis legalisieren. Das ist jetzt nicht vollkommen abwegig. Und wenn Sie jetzt die Positionen der SPD nehmen, dann ist das auch schon ein riesiger Schritt vorwärts für Deutschland, den wir so eben die letzten 20 Jahre nicht gesehen haben mit der Ordnungswidrigkeit und den kommunalen Modellprojekten. Aber es wäre im Prinzip eine totale Niederlage für Grüne und FDP trotzdem, weil die dann ja nicht verhandeln würden, dann wäre kein Kompromiss, sondern sie würden einfach sagen, ja wunderbar, wir nehmen 100% die SPD-Position, obwohl die eben von Kräfteverhältnissen her in dieser Koalition kleiner ist als Grüne und FDP. Von daher erwarte ich eigentlich, dass die wirklich legalisieren und darüber noch hinausgehen.
Darüber noch hinausgehen. Wie stellen Sie sich als Hanfverband eine Legalisierung konkret vor im Rahmen einer Ampelkoalition?
Also es geht vor allen Dingen um einen vernünftig regulierten legalen Handel zusätzlich zur Entkriminalisierung der Konsumenten. Das heißt, es muss irgendeine Art Abgabeort geben. Wir schlagen da Fachgeschäfte vor. Nicht Apotheken, wie das auch öfter im Gespräch ist, weil die eher ja, eben Medizin verkaufen, dafür sind sie ja da und da gehen Leute hin, die krank sind oder irgendwelche Wehwehchen haben. Das ist ja bei Cannabiskonsumenten in der Regel gar nicht der Fall. Ja, die verkaufen auch kein Bier oder Tabak oder so, das sind halt Genussmittel mit ihren Risiken und Freuden, die sie mit sich bringen sozusagen. Das hat eine Apotheke eigentlich nichts verloren. Ich fände noch gut, wenn es auch Konsummöglichkeiten vor Ort gäbe, so wie eben in der Kneipe auch, so wie im niederländischen Coffeeshop. Das ist in den USA zum Beispiel eher nicht der Fall. Die haben einfach nur so Abgabestellen. Aber ich denke, eben so ein gemeinschaftlicher Konsumort, wo man sich treffen kann und so weiter, gehört halt zur Kultur mit dazu irgendwie. Besser quasi im sozialen Zusammenhang dann den Konsum zu ermöglichen. Und es kommt dann eben dazu, dass man vernünftig dann auch den Jugendschutz einhalten kann, im Sinne von Testkäufern, dass die wirklich nicht an unter 18-Jährige verkaufen in den Läden, nicht so wie jetzt im Schwarzmarkt, ne? Da gibt es ja solche Regeln praktisch nicht, das ist sowieso verboten zu verkaufen. Und wenn es dann eben eine überschaubare Anzahl von Geschäften ist, solche lizenzierten Fachgeschäfte, dann kann man die auch kontrollieren, nicht so wie jetzt bei Alkohol, wo das an jeder Ecke verkauft wird, Kiosk, Supermarkt, Tankstelle und so weiter. Da kann man gar nicht richtig kontrollieren, weil einfach völlig unübersichtliche Situation. Insofern ein paar lizenzierte Fachgeschäfte, die nichts anderes verkaufen, auch kein Alkohol und so weiter. Und die kann ich auch kontrollieren. Fände ich übrigens auch für Alkohol sinnvoller, als das jetzt der Fall ist, dass man halt überall den Alkohol hinterhergeschmissen kriegt.
Über die eben erwähnten Cannabis-Geschäfte würde ich gerne nochmal mit Ihnen sprechen. Wie kann man denn im Rahmen einer Legalisierung sicherstellen, dass eben das Cannabis-Geschäft nicht an Großkonzerne geht, wie es beispielsweise in Kanada passiert? Wie kann man im Rahmen einer Legalisierung also auch dafür sorgen, dass auch kleine Geschäfte an dem Geschäft beteiligt bleiben?
Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Letztendlich denke ich aber, dass das der Verbraucher selbst entscheiden wird, so ähnlich wie wir das jetzt auf dem Lebensmittelmarkt auch haben. Ja, ich kann irgendwie billiges Hormonschnitzel bei Aldi kaufen oder ich kann eben in den Bioladen gehen und vernünftiges Fleisch kaufen. Und 10 bis 20% der Konsumenten machen das jetzt mittlerweile. und haben auch die Möglichkeit dazu. Und auch kleine Anbieter haben die Möglichkeit, in den Markt reinzukommen, obwohl der eben dominiert wird von riesigen Fleischfabriken sozusagen. Ich kann natürlich jetzt als Regierung sagen, ich mache das bei Cannabis jetzt alles ganz anders und lasse nur kleine Unternehmen zu. Das wäre vielleicht zum Beispiel der Ansatz der Linken, die auch den Eigenanbau eher fördern wollen, den ich übrigens auch wichtig finde. Ja, legaler Eigenanbau in gewissem Umfang gehört mit dazu, zu dieser Befreiung der Pflanze. Aber man muss jetzt nicht zwingend sagen, Großkonzerne dürfen hier auf gar keinen Fall mitspielen. Tatsächlich droht das. Ja, die Tabakindustrie ist sich schon schwer darauf am Vorbereiten, da einzusteigen in den Markt. Aber wie gesagt, letztendlich geht es ja vor allen Dingen darum, den Markt so offen zu halten, dass auch kleine Unternehmen teilnehmen können an dem Markt, dass sie eine Chance haben. In Kalifornien zum Beispiel haben wir gesehen, dass die Lizenzen so teuer waren, da in den Markt einzusteigen, dass das die ganzen kleinen Familienunternehmen, die vorher da den Markt versorgt haben, sich gar nicht leisten können. Das muss man natürlich vermeiden. Oder im Cannabiskontrollgesetz der Grünen steht eine Limitierung der Zahl von Abgabestellen mit drin, dass also ein Unternehmen nicht mehr als 10 oder was Filialen haben darf, in denen Cannabis verkauft wird, damit da eben nicht so eine Kettenbildung entsteht, ne, so ein Starbucks oder so, ja, für Cannabis. Finde ich auch einen sinnvollen Ansatz. Mir ist auch der Gedanke nicht super sympathisch, dass da jetzt irgendwelche Großkonzerne da im Spiel sind. Ich möchte als Verbraucher, wenn ich denn mal Cannabis dann konsumieren wollen würde, im legalen Markt eben die Auswahl haben und auch Biogras vom Bauern um die Ecke meinetwegen kaufen können. Und solange ich das kann, ist dann halt, wenn dann doch die Großkonzerne zum Zug kommen, weil die billig sind, ja, dann sind wir halt selber schuld als Gesellschaft.
Ich würde gerne nochmal mit Ihnen perspektivisch in die Zukunft blicken. Sie haben es schon erwähnt, mit der Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen scheint eine Legalisierung von Cannabis wahrscheinlicher denn je. Was denken Sie, was ist Ihre Einschätzung, welche Auswirkungen wird eine Legalisierung auf die deutsche Gesellschaft im Insgesamten haben?
Keine großartige eigentlich, ja, die wird immer so getan, als wäre das Gott weiß was für eine umwälzende Angelegenheit, im Sinne auch von Ängsten und Befürchtungen, die damit zusammenhängen, dass dann plötzlich irgendwie viel mehr konsumiert wird und insbesondere Schüler ja dann irgendwie nur noch bekifft in der Schule sitzen und alle Leute irgendwie bedröhnt durch die Gegend fahren im Straßenverkehr. Das ist aber alles Quatsch, ja, das sind irgendwelche Schreckgespenster, die da irgendwie von den Gegnern an die Wand gemalt werden. Also das sehen wir ja auch nicht in den Ländern, die jetzt legalisiert haben. Also wir sehen keinen wesentlichen Anstieg, also schon gar nicht bei den jungen Leuten. Ja, da sieht man gar keinen Anstieg. Auf die hat die Prohibition ja gar keinen Einfluss. Also das Verbot hält die Leute nicht vom Konsum ab. Also auch in Deutschland zunehmende Konsumraten ja gehabt, was kulturellen Trends eher folgt, Trends im Musikbereich oder so, ja, Jugendkultur. Aber die massive Repression, die auch immer schlimmer geworden ist in Deutschland, hat im Prinzip diesen Trend nicht aufgehalten. Bei den 23- bis 25-Jährigen hat mittlerweile mehr als die Hälfte Konsumerfahrung. Also das ist einfach drin in der Gesellschaft. Und Cannabis ist eben auch nicht gefährlicher als Alkohol. Von daher gibt es auch gar keine vernünftige Begründung dafür, für diese Ungleichbehandlung und für diese Jagd auf die Konsumenten. Was wir sehen, ist, dass ältere Leute eher mal probieren, in Kanada zum Beispiel, wo die jetzt einfach in den Laden gehen können. Die hatten vorher vielleicht doch eher dann noch sich abschrecken lassen von der Prohibition, weil sie was zu verlieren haben im Job mittlerweile in dem Alter oder eben auch nicht so viele Leute kennen, die mal eben was mitbringen können oder so. Die gehen dann mal in so einen Laden, wenn dann einer eröffnet ist, wo alles schön sauber aussieht und ja, die eben keine Angst haben müssen, gestrecktes Zeug zu kriegen und so und noch eine gute Beratung dazu kriegen. Aber das sind jetzt nicht die Leute, die suchtgefährdet sind oder sich dann morgens vor der Arbeit auf einmal die Bon an den Hals sitzen oder so. Die trinken dann abends eine Flasche Wein weniger, was unterm Strich dann auch kein Problem ist.